NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen im neuen Jahr. Willkommen zum ersten Echo des Tages 2015. Viele Menschen wünschen sich, dass es gut wird, friedlicher als das Vergangene. Aber in Shanghai endete eine Silvesterparty für beinahe 40 Menschen tödlich. Und in Afghanistan wurden viele Gäste einer Hochzeitsgesellschaft Opfer eines Raketenangriffs. Mehr dazu in dieser Sendung. Es gibt auch Zeichen der Hoffnung, zum Beispiel für die drei Journalisten des arabischen Senders Al Jazeera, die in Ägypten in Haft sind. Ihr Fall muss neu aufgerollt werden. Die Beziehungen zwischen den verfeindeten Nachbarn Nord- und Südkorea könnten sich verbessern, denn der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat ein Gipfeltreffen mit Südkorea vorgeschlagen. Ein Hoffnungsschimmer? Dies und anderes nun im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mein Name ist Esther Hartbrich. Weltweit begrüßten Millionen Menschen das neue Jahr mit Festessen, Alkohol und natürlich Feuerwerken. Am Brandenburger Tor in Berlin fand die größte deutsche Silvesterparty statt. Etwa 1 Million Menschen ließ es sich nicht nehmen, an diesem Highlight mit attraktivem Musikprogramm teilzunehmen. Leider sind wie jedes Jahr auch Tote und Verletzte zu beklagen, weil Feuerwerker die Gefahren von Knallkörpern und Raketen unterschätzen. Überschattet wird das Neujahrsfest durch eine Massenpanik in Shanghai, die mindestens 36 Tote und viele Verletzte forderte. Einzelheiten von Ruth Kirchner.
Schock und Trauer in Shanghai. Nach der Katastrophe der Silvesternacht legten viele Menschen am Bund der historischen Uferpromenade Blumen nieder zum Gedenken an die Opfer. Kurz vor Mitternacht hatten sich dort und auf dem Chen-i-Platz Zehntausende gedrängt, um gemeinsam den Countdown zum neuen Jahr zu feiern. Doch 25 Minuten vor Mitternacht brach Panik aus. Es war furchtbar, berichtet die 27-jährige Cui Ting-Ting. Vor uns waren Menschen bereits gestürzt. Andere trampelten über sie drüber. Wir fühlten uns dem Tod letzte Nacht sehr nahe. Wir hatten wahnsinnige Angst. Die meisten Opfer sind nach Angaben der Shanghaier Behörden junge Leute im Alter zwischen 16 und 36, darunter viele junge Frauen und viele Studenten. Ein Arzt berichtete im Staatsfernsehen, viele Verletzte hätten Quetschungen erlitten. Viele haben schwere Quetschungen, darunter Quetschungen des Brustkorbs, des Kopfes und des Bauchbereichs. Sagte Wang Xingpeng, Direktor des ersten Volkskrankenhauses. Die Behörden haben eine Untersuchung des Unglücks eingeleitet und sich bislang zu den Ursachen der Massenpanik nicht geäußert. Auslöser waren aber offenbar Coupons oder Neujahrsgeld, das wie 100-Dollar-Scheine aussah und das jemand aus einem Club im dritten Stock auf den überfüllten Platz geworfen hatte. Die Leute hätten gerufen, da wird Geld geworfen. Viele hätten die Scheine aufsammeln wollen. Daraufhin sei Chaos ausgebrochen und die ersten seien niedergetrampelt worden, berichteten Augenzeugen. Andere sagten, es seien einfach zu viele Menschen gewesen. Der Chen-i-Platz am historischen Peace Hotel und die Uferterrasse sind berühmte Aussichtsplattformen am Huangpu-Fluss gegenüber der modernen Skyline der Hafenmetropole. Die Leute, die oben waren, drückten uns runter. Wir kamen nicht nach oben, berichtete dieser Verletzte im Krankenhaus. Eine Reihe von Leuten fiel dann auf uns drauf und riss uns mit. Ich war ganz unten. Sie seien in der Menschenmenge eingequetscht gewesen und hätten kaum noch Luft bekommen, berichteten andere. Eine Frau sagte, als die Menschen in Panik gerieten, hätten viele verzweifelt um Hilfe gerufen, seien aber umgerissen worden und übereinander gestolpert. Augenzeugen berichteten von Verletzten und leblosen Menschen auf der Straße. Es war die Hölle, sagten sie. In der 23-Millionen-Metropole fragen sich jetzt auch viele Menschen, wie es zu dem Unglück kommen konnte und ob die Behörden den Andrang in der Silvesternacht möglicherweise unterschätzt hatten. Der Chen-i-Platz und der Bund sind beliebte Orte, um den Beginn des neuen Jahres zu feiern. Wegen des Andrangs im letzten Jahr, als 300.000 Menschen kamen, hatten die Behörden eine für dieses Jahr geplante Lasershow mit Feuerwerk aus Sicherheitsgründen abgesagt.
Massenpanik in Shanghai, Ruth Kirchner berichtete. In der Provinz Helmand in Afghanistan endete der letzte Tag des Jahres 2014 für viele Gäste einer Hochzeitsgesellschaft tödlich. Zudem wurden Dutzende verletzt. Eine Rakete hatte die Feiernden getroffen. Bisher ist nicht klar, ob sie gezielt abgefeuert wurde oder bei Kämpfen zwischen Taliban und afghanischen Sicherheitskräften versehentlich einschlug. Zum Ende des Jahres wurde der ISAF-Kampfeinsatz offiziell beendet. Die Sicherheitslage im Lande könnte, wie viele Beobachter befürchten, nun noch schwieriger werden. Weitere Einzelheiten von Bernd Muschborowska.
Die Gäste der Hochzeit in der Provinz Helmand im Süden Afghanistans warteten gestern Abend gerade auf die Ankunft der Braut, als eine Mörsergranate einschlug. Den Angaben zufolge kamen mindestens 20 Menschen ums Leben, mehr als 40 wurden verletzt. Unter den Opfern waren viele Frauen und Kinder. Wer die Granate abgefeuert hat, ist unklar. Ebenso, ob sie gezielt auf die Hochzeitsfeier gerichtet war oder ob es sich um einen Querschläger handelte. Die afghanische Armee räumte ein, dass sie im Bezirk Sangin in der Nähe des Hochzeitsortes mehrere Granaten abgeschossen hatte. Der Vorfall werde untersucht, hieß es. In der Region gab es in den vergangenen Tagen heftige Gefechte zwischen den Taliban und den afghanischen Streitkräften. Die sind seit heute alleine für die Sicherheit in Afghanistan verantwortlich. Das Mandat der von den USA geführten ISAF-Schutztruppe ist seit Ende vergangener Woche offiziell beendet. Die rund 13.000 internationalen Soldaten der Nachfolgemission Resolute Support, darunter auch bis zu 850 Deutsche, haben nur noch den Auftrag, auszubilden und zu beraten. Viele Afghanen bezweifeln, dass ihre eigenen Streitkräfte alleine in der Lage sind, das Vorrücken der Taliban zu stoppen. Auch die Gäste auf der Hochzeitsfeier gestern Abend warfen der afghanischen Regierung vor, nicht genügend zu tun, um solche Vorfälle zu verhindern. Wenn so etwas der Familie von Präsident Ashraf Ghani passieren würde oder anderen führenden Politikern, dann würden sie verstehen, was wir fühlen. Die Gäste hier fragen sich, warum müssen wir hier so leiden und warum tut die Regierung nichts? Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor prekär. Erst in der vergangenen Woche verkündeten die Vereinten Nationen einen neuen Höchststand bei den Gewalttaten gegen Zivilisten. Allein zwischen Januar und November 2014 wurden fast 3.200 Tote und mehr als 6.400 Verletzte gezählt, so viele wie seit dem Jahr 2009 nicht mehr. Nach US-Angaben sind im vergangenen Jahr zudem mehr als 4.600 afghanische Soldaten und Polizisten getötet worden.
Afghanische Hochzeitsgesellschaft von einer Rakete getroffen. Informationen waren das von Bernd Musch-Borowska. Wird es 2015 nach 8 Jahren zum ersten Mal wieder zu einem Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea kommen? Überraschend schlug der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un Gespräche auf höchster Ebene vor. Südkorea begrüßte den Vorschlag. Informationen von Jürgen Hanefeld.
In seiner Neujahrsrede hat der nordkoreanische Führer dem Süden Gespräche auf so wörtlich höchster Ebene angeboten. Das würde eine Gipfelkonferenz mit der südkoreanischen Präsidentin Park bedeuten. Doch knüpft Kim Jong-un vage Bedingungen an die Offerte. Stimmung und Umstände müssten passen, sagte er im Staatsfernsehen. Erst am Montag hatte der Süden appelliert, den Dialog mit Pyongyang wieder aufzunehmen. Dabei soll es unter anderem um weitere Zusammenkünfte zwischen Familien gehen, die seit dem Koreakrieg vor mehr als 60 Jahren getrennt sind. Begegnungen dieser Art hatten zuletzt im vergangenen Februar stattgefunden. Ein weiteres Treffen im Herbst hatte der Norden abgesagt mit der Begründung, Seoul tue zu wenig, um die Aktivisten zu stoppen, die Propagandamaterial an Ballons über die Grenze schicken. Genau dies soll nun wieder geschehen, und zwar mit DVDs des Hollywood-Films »The Interview«. Die Komödie, in der es um die Ermordung Kims geht, ist auf heftigen Protest in Nordkorea gestoßen. Sie gilt als Auslöser der Hacking-Angriffe auf die Produktionsfirma Sony.
Jürgen Hanefeld berichtete. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat inzwischen Erfahrung mit Neujahrsansprachen. Gestern wurde ihre 10. ausgestrahlt. Im rotglänzenden Blazer sprach sie viele aktuelle Probleme an und forderte Zusammenhalt, um sie zu meistern. Europa werde sich nicht durch die Ukraine-Politik des russischen Präsidenten auseinanderdividieren lassen, sagte sie. Sie erinnerte an die Ebola-Katastrophe und den Terror des sogenannten Islamischen Staates. Klar wie selten war ihre Kritik an der Protestbewegung Pegida.
Heute rufen manche montags wieder, wir sind das Volk. Aber tatsächlich meinen sie, ihr gehört nicht dazu, wegen eurer Hautfarbe oder eurer Religion. Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen, folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen. Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen.
Innenpolitisch geht es im neuen Jahr erst einmal so weiter, wie das alte geendet hat, mit viel Zustimmung für die CDU und insbesondere die Kanzlerin Angela Merkel. Stefan Überbach kommentiert.
Die Union liegt meilenweit in Führung, hat aber außer der schwarzen Null kaum was auf dem Konto. Die SPD drückt ihre Themen durch und steckt trotzdem wie betoniert im Stimmungstief. Und über den Dingen schwebt wie entrückt die beim Volk so beliebte Kanzlerin. Internationale Zeitungen lobhudeln über die mächtigste Frau der Welt, die auch bei schwersten Krisen die Nerven behält. Beispiel Ukraine. Mehr als 40 Mal hat Angela Merkel inzwischen schon mit Wladimir Putin telefoniert. So oft wie kein anderer westlicher Regierungschef. Und sie hat den russischen Präsidenten auch öffentlich scharf kritisiert. Es geht zwar in der Sache kaum voran, aber immerhin wird die deutsche Kanzlerin von Putin als einzige politische Kraft in diesem verweichlichten Europa akzeptiert. Auch zu Hause ist Angela Merkel auf dem Höhepunkt ihrer Macht. In der CDU absolut unangefochten, weit und breit kein Konkurrent in Sicht. Koch, Wulff, Merz, alle längst schon Geschichte. Der Kopf der Union heißt Angela Merkel, das Programm aber auch. Und hier fangen die Probleme an. Was bleibt denn von uns, wenn Merkel mal geht? Die bangen Fragen werden lauter. In der CDU, die Merkel auf modern getrimmt oder besser gesagt, die sie konsequent entkernt hat. Die plötzlich für die Frauenquote steht, für den Mindestlohn, für Kitas oder für die Homo-Ehe. Alternativlos in diesem Reigen der Beliebigkeit ist nur noch die Chefin. Schon in der zweiten Reihe wird es dünn. Ursula von der Leyen ist zwar ehrgeizig genug, geht aber den eigenen Leuten zu oft auf die Nerven. Und Thomas de Maizière hat sein Image eines soliden Verwalters durch ungeschicktes Krisenmanagement in der Drohnenaffäre selbst nach Kräften ramponiert. Also heißt auch die Zukunft der CDU Angela Merkel. Die Kanzlerin wird schon die nötigen Stimmen bringen. Hauptsache regieren, egal mit wem. Womöglich sind als nächstes die Grünen dran. Die Geschichte zeigt, deutsche Kanzler gehen nicht freiwillig. Sie werden abgewählt oder aus dem Amt gedrängt. Bei Angela Merkel ist weder das eine noch das andere absehbar. Jedenfalls noch nicht.
Angela Merkel auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Stefan Überbach kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wie die Bundeskanzlerin, so betont auch Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, wie wichtig der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. Mit ihrer Neujahrsansprache, die um 19.55 Uhr im WDR-Fernsehen ausgestrahlt wird, wendet sie sich an die gut 17 Millionen Bürgerinnen und Bürger an Rhein und Ruhr. Die wichtigste Botschaft fasst Leo Flamm zusammen.
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft unterstreicht in ihrer Ansprache den solidarischen Zusammenhalt im Land und in der Gesellschaft. Es sei wichtig, betont Kraft, sich umeinander zu kümmern. Als Ministerpräsidentin begegneten ihr immer wieder Menschen, die füreinander da wären. Das habe sie beeindruckt.
Ich denke zum Beispiel an die Bürgerin aus Menden, die nicht nur alleinerziehenden Müttern hilft, sondern auch eine Selbsthilfegruppe für Eltern behinderter Kinder gegründet hat. Diese Bürgerin haben wir für ihr Engagement mit dem Landesverdienstorden geehrt. Oder ich denke an die Netzgruppe Kleve, eine Gruppe engagierter Frauen, die Alleinerziehenden oder jungen Müttern mit ihren Kindern hilft. Das ist ein Verein, der aus einem Frühstückstreff von Frauen entstanden ist. Und nun weitet er sein Angebot auch auf junge Flüchtlingsfrauen und ihre Kinder aus.
In diesem Zusammenhang dankt Kraft allen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, die zeigten, was das Land reich und lebenswert mache, nämlich dass einer für den anderen einstehe.
Wir können stolz darauf sein, dass sich bei uns rund 5 Millionen ehrenamtlich engagieren. Das ist fast jeder Dritte. Am liebsten würde ich jedem Einzelnen direkt in die Augen schauen und persönlich danken. Aber weil das nicht möglich ist, will ich heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen auf diesem Weg ein herzliches Danke zu sagen.
Die Ministerpräsidentin betont die vielen Initiativen, die beispielsweise behinderte Kinder, alte Menschen oder Flüchtlinge unterstützen, machten ihr persönlich Mut, sich weiter für eine Politik einzusetzen, die konkret helfe. Zum Beispiel Alleinerziehenden oder jungen Familien mit genügend Kita-Plätzen.
In Nordrhein-Westfalen stehen wir für eine Politik, die sich darum kümmert, kein Kind zurückzulassen, die Kindern und Jugendlichen beste Bildung und eine gute Ausbildung ermöglicht. Dafür investieren wir inzwischen jeden dritten Euro aus dem Landeshaushalt. Das ist Zukunftsvorsorge.
Außerdem appelliert Kraft zum neuen Jahr an die Bürgerinnen und Bürger, sich weiter dafür stark zu machen, dass Nordrhein-Westfalen ein lebens- und liebenswertes Land für alle bleibe und das für viele ein Zuhause bieten könne.
Bei uns haben alle Platz, die unsere Gesetze und Werte achten. Gleich welcher Herkunft, gleich welchen Glaubens. In so einem Nordrhein-Westfalen kann jede und jeder eine gute Heimat finden. Stark, tolerant, offen, solidarisch und vielfältig. So sind wir hier.
Ihre Bitte zum neuen Jahr, so Ministerpräsidentin Kraft wörtlich, tragen Sie mit Ihren Möglichkeiten dazu bei, dass wir ein Land bleiben, in dem das Wir zu Hause ist.
Die Neujahrsansprache der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Informationen von Leo Flamm. Mit einem Feuerwerk in der Hauptstadt Vilnius verabschiedete sich Litauen um Mitternacht nicht nur vom alten Jahr, sondern auch von seiner alten Landeswährung Litas. Seit heute gilt der Euro. Damit ist Litauen das 19. EU-Mitglied, das den Euro einführt und das letzte der drei baltischen Länder. Die Bewohner des Landes hoffen auf ein Stück Sicherheit durch die neue Währung, haben aber auch Angst, dass die Umstellung für Preiserhöhungen genutzt wird. Sabine Hackländer berichtet.
Das Land gilt als eine Art Musterschüler, jedenfalls aus Ökonomensicht. Der südlichste und größte Baltenstaat mit 3 Millionen Einwohnern war während der Wirtschafts- und Finanzkrise heftig ins Straucheln geraten, mit Einbrüchen von bis zu 15% des Bruttoinlandsprodukts. Doch seit 2009 hat sich das Land zurückgekämpft mit Sparprogrammen, die den Bürgern fast die Luft abschnürten. Der Lohn dafür folgte im Sommer dieses Jahres.
Wir haben die erfreulich positive Entwicklung von Litauen zur Kenntnis genommen und empfehlen dem Europäischen Rat nun, das haben wir eben ganz unstreitig beschlossen, dass Litauen nun ab dem 1. Januar kommenden Jahres das 19. Mitgliedsland im Euro werden wird.
So Bundesfinanzminister Schäuble nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Einen ersten Versuch, der Währungsunion beizutreten, hatte Litauen bereits im Jahr 2007 unternommen, war damals jedoch noch gescheitert, weil es dann doch noch nicht alle 5 sogenannten Maastricht-Kriterien erfüllen konnte. Dieses Mal aber klappt es locker, wie im Juni der damals zuständige Währungskommissar Olli Rehn erklärte.
Die Inflationsrate ist deutlich unter der kritischen Marke. Das Haushaltsdefizit und der staatliche Schuldenstand sind auf einem nachhaltigen Weg. Der Wechselkurs zum Euro ist stabil, ohne jedes Zeichen von Spannung. Und die langfristigen Zinssätze haben sich an EU-Standards angenähert. Die Werte sind so gut, dass andere EU-Länder glatt vor Neid erblassen könnten. Zum Beispiel bei der Schuldenstandsquote. Die liegt in Litauen nach EU-Schätzungen bei sage und schreibe 41%, in Deutschland schon bei knapp 70 und in Italien bei rund 133%. Ähnliches Bild beim Haushaltsdefizit. Während Litauen deutlich unter der 3%-Grenze liegt, wird sie von Frankreich und Spanien überschritten. Der Beitritt zur Eurozone ist also hoch verdient, meint auch Olli Rehn. Litauen und seine Menschen haben sich die Euro-Einführung hart erkämpft. Der Beitritt sollte aber als ein Start gesehen werden und weniger als das Erreichen der Ziellinie. Dies mit Blick auf den trotz guter Wirtschaftsdaten fehlenden Wohlstand Litauens. Seine Bürger gehören nun zu den Ärmsten in der Eurozone. Der Beitritt der Litauer wird übrigens auch für Deutschland Konsequenzen haben. Wegen der mittlerweile beträchtlichen Zahl an Mitgliedern hat man sich in der Europäischen Zentralbank auf ein rotierendes Stimmrecht verständigt. Damit verliert auch Bundesbankpräsident Weidmann alle paar Monate sein Recht auf Mitbestimmung bei Abstimmungen, beispielsweise über Leitzins oder Krisenmaßnahmen.
Sabine Hackländer über Litauen, das neue Euroland. Jahrelang haben die Gewerkschaften darum gekämpft. Mit der SPD in der Großen Koalition haben sie ihr Ziel erreicht. Der Mindestlohn ist Gesetz. Von heute an werden knapp 4 Millionen Menschen davon profitieren und 8,50 Euro in der Stunde verdienen. Außerdem hat die Große Koalition Änderungen beim Elterngeld gesetzlich geregelt. Familienministerin Manuela Schwesig war das ein wichtiges Anliegen. Allerdings tritt das Gesetz noch nicht heute in Kraft. Daniel Bauer über wichtige Änderungen 2015.
Ab dem 1. Juli gibt es das neue Elterngeld als Alternative neben dem altbekannten. Der größte Unterschied ist, dass es doppelt so lange gezahlt wird, dafür jeden Monat aber nur die Hälfte. Die Ministerin will damit Frauen, aber auch Männer unterstützen, die schnell wieder in den Job zurück wollen. Teilzeit arbeiten und mit Elterngeld plus den Lebensstandard halten. Und das ist die Idee.
Wir gehen einen Schritt in eine moderne Familienpolitik, die berücksichtigt, dass Mütter und Väter Zeit für Familie haben wollen, aber eben auch gleichzeitig Zeit für den Job.
Und apropos Job, hier gilt ja ab Januar der Mindestlohn. Übrigens auch ein Projekt einer SPD-Ministerin.
10 Jahre streiten wir uns um das Für und Wider. Und jetzt kommt er und das ist ein Grund zur Freude.
Hat Arbeitsministerin Andrea Nahles in den vergangenen Wochen ja oft gesagt. Wobei, freuen können sich nicht wirklich alle Arbeitnehmer. Obwohl es eigentlich keine Ausnahmen geben sollte, ist die Liste ziemlich lang. Für Jugendliche, Langzeitarbeitslose, Praktikanten, Zeitungsausträger und Erntehelfer gilt der Mindestlohn nämlich erstmal nicht. Aber halt für alle anderen.
Und wenn Sie demnächst bei einer netten Frau einen Blumenstrauß kaufen oder wenn Sie bei Ihrem Einkauf neben sich jemanden im Regal etwas einräumen sehen, dann können Sie sicher sein, hier überall wird der Mindestlohn gelten.
Übrigens auch bei Pflegekräften, wobei wir schon bei der dritten Neuerung für 2015 sind. Und die kommt zur Abwechslung mal nicht von einer SPD-Frau, sondern von einem CDU-Mann. Hermann Gröhe will die Pflege stärken und nimmt dafür richtig Geld in die Hand. Genauer gesagt das Geld der Beschäftigten, weil ja der Beitrag zur Pflegeversicherung um 0,3% steigt. Dafür soll aber auch alles besser werden.
Diese Verbesserungen werden 2,6 Millionen Pflegebedürftigen in diesem Lande, ihren Angehörigen, aber auch dem Tun, dem unermüdlichen Tun der Pflegekräfte zugutekommen.
Vor allem für die häusliche Pflege und für Demenzpatienten gibt's mehr Geld. Außerdem können sich Angehörige, die pflegen wollen, leichter eine Auszeit vom Job nehmen. Genau wie beim Elterngeld Plus geht es also im Kern um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Den Nachholbedarf hier, den hat die Koalition also zumindest erkannt.
Neues Jahr, neue Gesetze, Daniel Bauer berichtete. Drei Mitarbeiter des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera, die in Ägypten in Haft sind, können möglicherweise hoffen. Sie waren zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie die Muslimbruderschaft unterstützt und falsch berichtet haben sollen. Ein Berufungsgericht entschied heute, dass der Fall neu aufgerollt werden muss. Allerdings bleiben die drei Reporter in Haft. Einzelheiten aus Kairo von Karin Senz.
Der australische Journalist Peter Grest und seine beiden Kollegen waren gar nicht im Gerichtssaal. Nicht wie beim ersten Prozess im Juni, als die Bilder von ihnen in einem Käfig um die Welt gingen. Als das Gericht sie zu Haftstrafen von 7 bis 10 Jahren verurteilte, weil sie Falschmeldungen verbreitet und die islamistische Muslimbruderschaft unterstützt haben sollen. Auch die Presse musste diesmal draußen bleiben. Alles ging ganz schnell, erzählt Adel Fahmi, ein Bruder von Mohammed Fahmi. Die Atmosphäre diesmal war ganz anders als beim ersten Prozess. Es war ja schon an einem anderen Gericht, kein Hochsicherheitsgericht. Die Richter gingen auch ganz anders mit den Verteidigern um, wesentlich freundlicher. Sie haben sie ihre Sicht der Dinge darstellen lassen und auch ihre Argumente. Trotzdem ging es unheimlich schnell. Das hat mich überrascht. Nur 2-3 Minuten pro Verteidiger. Aber die Richter diesmal, das spielte einfach auf einer ganz anderen Ebene. Wiederaufnahme ja, aber die drei Al Jazeera-Journalisten kommen erstmal nicht frei, auch nicht auf Kaution. Einer der Verteidiger, Shaban Said. Das ist ein Prozess eines Strafverfahrens und kein Prozess um Meinungsfreiheit. So sehe ich die Entscheidung. Deshalb wurden die Angeklagten nicht freigelassen. Der Prozess wird bei einem anderen Gericht neu aufgerollt. Und das ist das Wichtigste für uns heute. Die Gründe der Wiederaufnahme des Verfahrens schreibt das Berufungsgericht in Kürze noch nieder. Die Eltern von Peter Grest waren aus Australien angereist. Seine Mutter sagte, sie hatte sich mehr erhofft. Auch Adel Fahmi.
I feel disappointed.
Ich bin enttäuscht. Ich habe erwartet, dass mein Bruder freigelassen wird. Ich habe jetzt kein schnelleres Wiederaufnahmeverfahren erwartet, aber ein bisschen mehr schon. Also auf jeden Fall, dass er freikommt. Innerhalb eines Monats soll das Verfahren starten. Davon gehen Beobachter aus. Ob am Ende eine neue Gefängnisstrafe steht oder tatsächlich die Freiheit, das ist völlig offen. Mohammed Fahmis Verlobte Marwa Aymara liefen die Tränen über die Wangen, als sie erzählte, wie er im Gefängnis leidet. Mohammed ist ein Befürworter der Juni-Revolution und des Präsidenten al-Sisi und er hat an den Demonstrationen gegen die Muslimbruderschaft teilgenommen. Wir beide gingen zusammen auf die Straße gegen die Muslimbrüder. Da ist ein Fehler passiert, denn Mohammed war nie Mitglied der Muslimbruderschaft. Ich verstehe überhaupt nicht, was da passiert ist. Ich hoffe, er wird freigelassen.
Immer mehr Menschen begrüßten das neue Jahr ganz wagemutig mit einem Bad in eiskalte Seen oder im Meer. In der Nordseeküste auf einigen Inseln trauten sich heute wieder einige hundert Schwimmer ins wenige Grad warme Wasser. Besonders groß war der Andrang im niederländischen Seebad Scheveningen. Tausende Niederländer ließen sich vom kalten Wasser überhaupt nicht abschrecken. Ludger Katzmierzak über das Spektakel.
Sie bibbern und schlackern und trotzdem können sie es kaum erwarten, die fast 10.000 Neujahrsschwimmer am Strand von Schreveningen. Noch 2 Sekunden, dann geht es los. Nur mit Badeklamotten und der orangefarbenen Plümmelmütze eines Sponsors bekleidet, stürmen die Unverwüstlichen in die schäumenden Wellen der rauen Nordsee. Wassertemperatur 7 Grad, am Strand sind es noch mal 3 Grad weniger. Dazu weht ein eisig kalter Wind.
Es war herrlich kalt.
Es war herrlich kalt, sehr erfrischend, aber mit allen da am Strand zu stehen und dann loszurennen wie die Verrückten, das ist schon eine tolle Erfahrung.
Das ist eine neue Erfahrung, absolut.
Ja, sehr kalt.
Ja, es ist sehr kalt, aber wir tun so, als wäre es nicht so.
Nein, wie immer.
Ja, wie immer.
Wie immer.
Nicht kalt.
Ach, es geht jetzt. Die ersten 10 Meter sind tödlich, aber geil.
Der Nieuwjaarsduik, das Neujahrsbad in der Nordsee, hat eine lange Tradition in den Niederlanden. Tausende Besucher am Boulevard von Schreveningen bejubelten die 50. Auflage des Spektakels, das für die meisten Teilnehmer ein kurzes Vergnügen ist.
Wie lange bleiben Sie denn drin?
Nur einige Sekunden.
2 Stunden.
10 Minuten.
10 Minuten?
Na, Spaß. 10 Sekunden.
Kurz untertauchen bis zur Schulter maximal, das reicht. Danach geht es im Spurt zurück zum Bademantel oder in die beheizten Umkleidezelte am Strand. Für viele Niederländer ist das der perfekte Jahresbeginn.
Das 1. Januar muss man einfach glücklich sein, muss man einfach im See springen.
Es ist eine Tradition.
Es ist Tradition. Erst gemeinsam mit Freunden das neue Jahr erfrischend beginnen und danach zu Hause eine leckere Erbsensuppe essen. Und inmitten der traditionsbewussten Niederländer eine Gruppe aus Bayern, die nichts ahnend an die Küste gereist ist, um dort Silvester zu feiern. Aber wenn schon, denn schon.
Ah, super.
Warum macht ihr das?
Weil wir so ein bisschen Psuffe sind.
Wusstet ihr aber vorher, dass es das gibt?
Na, gestern erfahren.
Das dürfte es dann auch wohl gewesen sein mit dem Kater. Na denn, prettig Neujahr, ein frohes neues Jahr.
Für die deutschen Skispringer verlief der Start ins neue Jahr nicht wie erhofft. Sie hatten vom Podest geträumt, vielleicht sogar vom Gesamtsieg. Aber nach 2 Wettbewerben der Vierschanzentournee ist kein deutscher Skispringer unter den ersten 10 zu finden. Martin Thiel war heute in Garmisch-Partenkirchen dabei. Hier sein Bericht.
Anders Jakobsen, so heißt der Sieger beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Die deutschen Adler hatten wieder nichts mit dem Sieg zu tun. Dabei hatte das neue Jahr vielversprechend begonnen. Marinus Kraus, der Olympiasieger, der in Oberstdorf fast gestürzt wäre, durfte als erster von der Schanze, flog in die Sonne und auf 20.000 Zuschauer zu und landete bei 132 Meter.
Das neue Jahr beginnt wirklich gut. Ich fühle mich super. Ich freue mich richtig auf Skispringen, habe Spaß dabei. Und ja, bei so einer Kulisse zum Springen, ja, das gibt im Moment nichts Schöneres, finde ich.
Kraus konnte zufrieden sein, Platz 9 nach dem ersten Durchgang, seine Teamkameraden nicht. Freund und Freitag hatten wieder keinen ersten guten Sprung.
Vielleicht klappt es ja heute für Richard Freitag. Den Absprung gut erwischt, einen leichten Wackler mit dem linken Ski und dann zieht er runter, aber er fällt runter.
Platz 11 und 15 für die deutschen Hoffnungsträger nach Durchgang 1. Der Sieg war schon wieder in weite Ferne gerückt. Die Fans hatten trotzdem ihren Spaß.
Wir sind die ganze Woche hier. Wir haben nur Schnee gehabt, den ersten schönen Sonnentag heute.
Mitgetanzt, mitgesungen und angefeuert. Zieh runter, komm.
Und es ist einfach sensationell, wenn man das einfach mal erleben darf.
Ja, läuft.
Im zweiten Durchgang trugen dann auch die deutschen Adler zur Schanzenparty bei. Richard Freitag sprang so, wie er es schon die ganze Zeit wollte und sollte.
134,5 Meter. Mann, Richard, wieso nicht gleich zweimal so einen Sprung? Dann wärst du doch ganz vorne dabei gewesen.
Am Ende sprangen für Freitag und Freund die Plätze 9 und 10 heraus. Immerhin Top 10. Schade, es wäre noch mehr drin gewesen, so das selbstkritische Fazit von Richard Freitag.
Ah, das ist schon ärgerlich, die Ausgangsposition war jetzt nicht so schlecht. Aber es zählt nichts, weitermachen. Der zweite Durchgang war schon mal wieder in Ordnung und so machen wir weiter.
Jetzt heißt es eben wieder Ergebniskorrektur auf den Schanzen 3 und 4 in Innsbruck und Bischofshofen. Die Favoriten auf den Tourneesieg sind weiterhin der Österreicher Stefan Kraft, der die Tourneewertung hauchdünn vor dem Slowenen Peter Priots anführt. Dritter ist Michael Heiböck, ebenfalls Österreicher.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2015 und einen schönen Abend. Mein Name ist Esther Hartbrich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.